Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute eine besondere Folge. Heute habe ich das erste Mal jemanden bei mir, der gerade auf der Nummer 1 der Weltrangliste in seinem Sport steht. Was ganz Besonderes, unglaublich große Leistung, die da gebracht wurde. Und da könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, bei dieser Rangliste geht es erstmal nicht um Dart, denn Humphries bzw. Littler sind gerade nicht am Start hier, sondern er ist im Dart jetzt noch Newcomer, hat aber dort auch schon Leistungen, wo ich gesagt habe, als ich das gesehen habe, alter Schalter, das sieht so aus, als wenn da richtig was nachkommen wird. Heute bei mir Yannick Müller, grüß dich.
Hallo.
Yannick, du bist ja, ich habe es gerade schon angeschnitten, habe den Sport aber noch nicht verraten, die Nummer 1 in deinem bisherigen Hauptsport der Weltrangliste, und zwar im Minigolf. Ich glaube, fast jeder Zuhörer kennt den Sport vom selber mal so spielen, irgendwie im Urlaub oder mit den Kids oder wie auch immer. Aber auf dieser Ebene, auf der du spielst, kennst natürlich nur die wenigsten. Und bevor wir vielleicht auf das Thema Dart kommen, gib den Leuten gerne mal so einen kleinen Einblick über dich, wie alt du bist, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst und wie es dazu kam im Kurzdurchlauf, dass du jetzt die Nummer 1 der Welt im Minigolf bist.
Ja, sehr gerne. Ich bin der Yannick Müller, ich bin 24 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Bamberg in Oberfranken und spiele professionell Minigolf noch oder immer noch. Ich habe ganz klassisch angefangen. Also ich war auch mit meiner Mutter dann häufig beim Minigolf spielen, bei uns in Bamberg auf der Anlage. Und dann irgendwann hat der Verein halt gemerkt, weil wir immer öfter da waren, dass da auch ein bisschen Talent dahinter ist. So bin ich dann grundsätzlich dann zum Minigolfsport gekommen. Und dann über die Jahre, am Anfang muss ich sagen, dass es so nicht absehbar war, dass ich irgendwann mal Erster auf der Weltrangliste bin. Aber über die Jahre ist dann das Niveau immer angestiegen und besser geworden. Und da bin ich auch immer in höhere Ligen gewechselt, als über die zweite Bundesliga in die erste Bundesliga. Bin dann in meinem ersten Herrenjahr auch direkt deutscher Meister geworden und mit der Mannschaft auch. Und dann wurde ich eben auch das erste Mal in die Nationalmannschaft berufen. Und dann das erste Jahr war noch sehr durchwachsen, aber dann 2023 bin ich Vize-Weltmeister geworden mit der Mannschaft und im Einzel. Und 2024 bin ich dann Europameister geworden im Strokeplay, also im normalen Zählwettspiel quasi. Und dann im 1 gegen 1, also Matchplay, bin ich Vize-Europameister geworden. Und dann habe ich eben so viele Punkte gesammelt, dass ich dann irgendwann auf Rang 1 der Weltrangliste stehen darf, durfte und immer noch stehe, ja.
Ja, Respekt für die Leistung erstmal an der Stelle. Nimm uns mal ein bisschen mit rein in den Sport. Ich selber habe da, wie gesagt, auch außer, dass man jetzt mal irgendwie so hobbymäßig ein bisschen mit Kumpels spielt, keinen Bezug zu. Ich glaube aber, dass es ganz spannend ist, auch im Vergleich zum Dartsport, zu dem wir dann danach natürlich kommen. Wie ist denn das beim Minigolf vielleicht jetzt für die Zuhörer und auch für mich? Wenn wir jetzt so spielen, dann sind ja immer meistens 18 Bahnen so auf den klassischen Minigolfplätzen, die ich hier so kenne, auch an der Ostsee und Co. Und dann habe ich da, wenn ich einen guten Tag habe, irgendwie so einen Schnitt von 3, den ich pro Bahn brauche. Wie ist denn bei euch? Also geht es dann darum, das Ding komplett perfekt durchzuziehen? Oder also wie kann man sich das Niveau in etwa vorstellen?
Es kommt immer darauf an, weil wir spielen ja drei unterschiedliche Systeme zurzeit noch. Also Filzbahn zum Beispiel sind länger als Eternitbahn und Betonbahn zum Beispiel. Aber wenn wir jetzt Eternit und Betonbahn vergleichen, die in Deutschland wahrscheinlich so die Bahnen, die am öftesten vorkommen sind, dann sage ich bei Eternit zum Beispiel, weil sie relativ klein sind und auch nicht so lang sind und ist das Niveau schon so, dass wir da, kommt von Anlage zu Anlage immer unterschiedlich, aber dass wir zwischen 18 und 21 Schlägen oder 23 Schlägen wahrscheinlich spielen wollen. Also jede Bahn quasi mit einem Schlag. Das ist zwar immer der Anspruch, aber das bei manchen Anlagen ist das einfach nicht möglich. Zum Beispiel Beton sind die Bahnen dann nochmal länger, also 10 Meter oder so oder noch länger. Da spielen wir dann unter 30 ist dann das Ziel zum Beispiel. Also es kommt immer auf die Anlage an. Aber bei den kurzen Bahnen, da ist schon das Ziel, dass wir 18, 19, 20 Schläge brauchen eigentlich.
Ja, das ist schon natürlich dann wirklich Wahnsinn für jemanden, der jetzt nur von außen betrachtet. Wie ist denn das Generell, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Dartsport, sag ich mal, wie ist die finanzielle Situation in dem Sport? Weil ich glaube, für den normalen, sag ich mal, Bürger ist bildet irgendwie so Randsportarten, mit denen sie wenig Berührung haben. Ist es beim Minigolf auch so, dass schon einige Leute irgendwie dann davon leben können oder ist es noch schwieriger als beim Dart? Erzähl mal.
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das, also wir können davon nicht leben. Wir haben in den letzten Jahren ein Preisgeldturnier gehabt, quasi beim Minigolf, da haben wir, ich glaube, 600 € der Gewinner bekommen. Und wir können, also wir zahlen meistens noch drauf, quasi für Ausrüstung zum Beispiel oder also Reisekosten werden gestellt, zum Glück, und Unterkunft, aber ansonsten müssen wir alles selber zahlen noch. Deswegen, also die finanzielle Lage beim Minigolf ist leider nicht so gut. Ja. Also
Ja,
alle Minigolfer arbeiten quasi noch nebenbei.
echt schade natürlich, dass da dann die Entwicklung sozusagen noch kommen muss, die vielleicht beim Dart schon stattgefunden hat. Ich glaube auch, dass Minigolf an sich was ist, was sich ganz gut guckt, auch beim Streaming und so. Ich habe ja auch bei dir bei ein paar Sachen reingeguckt, so Turnierzusammenschnitte und Co. Und die Emotionalität ist mir direkt aufgefallen. Also auch so dieses sich abfeiern und auch irgendwie so diese extreme. Wie soll man sagen, der extreme Ehrgeiz, der eine Rolle spielt und so. Also man hat schon direkt eine Menge Emotionen gemerkt, die da rüberkommen. Ich gehe mal von aus, das wird bei euch in der gesamten Szene dann so sein, ne?
Ja, also es gibt natürlich immer unterschiedliche Charaktere, die vielleicht nicht so ganz so viel feiern. Aber für mich ist das schon eigentlich mit der coolste Teil beim Minigolf. Also man hat ja immer vor jedem Schlag dann quasi so die Anspannung, ah, da will man jetzt mit einem Schlag diese Bahn beenden und dann fällt immer aufs Neue wieder dieser Druck ab quasi. Und dann entlädt sich das einfach und dann jubelt man, dann jubeln die Teamkameraden mit einem. Das ist schon sehr, sehr cool auch mitzuerleben.
Hast du denn da eigentlich auch irgendwie, also für jemanden von außen wie mich jetzt, ich habe wie gesagt Minigolf im Urlaub gespielt und spiele ab und an mal ein bisschen abschlagen beim normalen Golf. Also bin da ab und an mal auf der Driving Range, aber habe ansonsten halt da keinen professionellen Bezug. Ist es denn so, dass du dann auch im normalen Golf dementsprechend stark bist oder kann man das schwer vergleichen von der Fähigkeit?
Ich habe tatsächlich auch in den, also nach den Corona-Jahren, 2, 3 Jahre lang relativ intensiv Golf gespielt. Da hatte ich ein Handicap von 6,5. Aber also ich muss sagen, im Putten ist es zwar vom Grundschwung her schon ähnlich, aber da war ich immer richtig schlecht, weil ja, beim Golf ist ja so, man kommt, also der Ball liegt auf dem Grün und dann muss man von da aus das Grün lesen quasi. Und beim Minigolf ist ja so, wir trainieren ja vorher um die Spuren, wie wir die Bahn spielen wollen und mit welchem Material, also mit welchen Bällen wir das spielen wollen. Und ein Turnier ist quasi nur noch, also das möglichst am besten abzurufen, was man trainiert hat. Und da ist halt der große Unterschied zum Golf. Da muss man sich auf jede Situation dann immer neu einstellen. Das war dann für mich sehr schwierig. Aber so der Grundschwung, vor allem beim Putten, der war schon, hat mir dann doch schon sehr geholfen.
Ja, und 6,5 Handicap ist natürlich auch richtig stark. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt vielleicht auf Dart irgendwie vergleichen würde, würde ich sagen, es ist auch schon so 75er Schnitt in etwa, könnte man vielleicht so ziehen, oder?
Ja, das kann man sehr gut vergleichen, glaube ich, ja.
Ja, deshalb, also da scheint dann auf jeden Fall so oder so auch Dart-Talent da zu sein. Dann lass uns mal rübergehen. Der Grund, warum du ja auch hier im Podcast am Start bist, ist, dass du auch im Dartsport schon einige Erfolge jetzt feiern konntest und immer stärkere Ergebnisse lieferst und mittlerweile auch eigenen Ausrüster und Co. hast. Und der Max von Dartsport Deutschland, der ist ja auch bei dir im Management mit aktiv. Den hatte ich ja auch schon hier in der Folge. Vielleicht dazu erstmal, du spielst Minigolf extrem erfolgreich. Wie kam es dann dazu, dass du auch mal die Pfeile in der Hand genommen hast?
Ja, ich glaube, ganz klassisch wie bei vielen anderen auch. Wir hatten eine Dartscheibe dann irgendwann zu Hause hängen im Keller und dann hat man da halt alleine gespielt, mit der Familie gespielt, mit Freunden gespielt. Und so habe ich dann auch immer häufiger auch so alleine gespielt für mich. Und irgendwann hat es dann halt so viel Spaß gemacht, dass ich ja, ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte da immer keine Lust, irgendwie in Vereine zu gehen oder so, weil man als, wann habe ich angefangen? Ich glaube, 15 so richtig mal häufiger da zu spielen. immer nur dieses Image mit Bier und so gesehen hat. Da wollte ich dann nicht in den Verein und wollte mich auch nicht zu Turnieren anmelden und so. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich mir dann gedacht, als wir dann vor 3 Jahren in Giech haben wir einen Verein, also ich nicht direkt persönlich, aber bin in den neuen Verein reingekommen. Und da hatte ich dann so richtig Lust, da zu spielen. Und dann sind die Ergebnisse auch immer schneller besser geworden. Und ja, dann hatte ich das große Glück, dass der Max dann durch ein Minigolf-Video auf YouTube auf mich aufmerksam geworden ist. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen.
Ja, ich habe gesehen, du hast auch bei Skoja und so öfter mal bei 3, 4 Lecks Spiele mit 100 plus, ich habe auch schon 110 plus von dir gesehen. Ab und an hast du auch mal so längere Spiele drin gehabt, wo dann auch wirklich eine 90 immer noch über zig Lecks stand. Also das sind schon Zahlen, selbst wenn die nur sozusagen noch nicht immer da sind, aber ab und an, dann zeigt das schon, was für ein krasses Niveau du imstande bist zu spielen. Wie lange spielst du jetzt?
Ich habe angefangen, glaube vor 3, 4 Jahren so richtig intensiv da zu spielen, ja.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das Magazin zu diesem Podcast hier ist jetzt erhältlich. Rising Darts, die Zeitung für den Dart-Amateursport. Ja, Riesenprojekt. In den letzten 3, 4 Monaten habe ich da jeden Tag dran gesessen und gearbeitet. Und ich glaube, das Projekt ist sehr gut geworden. Feedback ist auch super von euch, von allen Seiten bisher. Schaut da gerne mal rein. Risingdarts.com findet ihr die dazugehörige Website. Ihr könnt die über eBay bestellen, ganz entspannt, auch per PayPal und Co. zahlen. Ihr könnt gerne als Verein auch mehrere Exemplare bestellen. Dann schreibt mir gerne eine Mail oder bei Instagram. Unten in der Beschreibung und in den Shownotes findet ihr alle Links. Und in der Zeitung findet ihr 60 Seiten wirklich pures Darts-Erlebnis. Das war auch die Idee dahinter. Ihr findet nochmal zu 18 Gästen aus den Podcast-Folgen hier einzelne Seiten mit Insights. Ihr findet zum Beispiel mit Dart Obelix Exklusiv-Interview. Da ist jemand, der war schon bei über 100 Events dabei von der PDC im Zuschauerbereich. Wirklich richtig lustige und spannende Sachen dabei. Ihr findet Produktreviews, zum Beispiel auch zu Skoja. Ihr findet zur Dart-Bundesliga große Berichte, zu den German Masters große Berichte. Natürlich auch wie immer viele Tipps und Tricks und Mindset-Geschichten, dass ihr selber euer Spiel verbessern könnt. Also ja, schaut gerne mal rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele dieses Projekt unterstützen und mir dann noch Feedback geben. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Man scheint da auf jeden Fall auch eine Menge Talent da zu sein. Wie war das für dich vom Besserwerden her? Das ist ja mal was sehr interessant ist für die Zuhörer auch, weil sich ja jeder an irgendeinem gewissen Punkt in seinem Training befindet. Ging das sehr schnell? Also hast du relativ schnell so ein 60er Grundniveau gehabt? Oder wie verlief die Entwicklung?
Ich habe angefangen, ich will jetzt nicht lügen, aber ich bin mit meinem guten Kumpel eben zu dem ersten Turnier von dem Verein, wo ich jetzt spiele, gefahren und wollte da eigentlich nur zugucken und da habe ich dann mitgespielt. Ich glaube, da habe ich über das Turnier gespielt, knapp unter 60, glaube ich. Und da habe ich nur so nebenbei trainiert, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber hat mich dann selber überrascht, dass ich so gut spielen kann, auch direkt in dem Turnier. Und dann ging es immer so stetig nach oben, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich direkt dann 70 gespielt habe im Schnitt. Das war dann immer so, da kam mal Spiele, da hat man dann über 70 gespielt und so ist es dann über die 3, 4 Jahre, die ich jetzt Dart spiele, immer mehr gestiegen, dass man immer besser wird und halt dieses Grundniveau auch immer höher wird, quasi.
Es ist ja bei den meisten von uns Amateurspielern so, dass es oft, sag ich mal, Jahre braucht, bis man mal so das erste 70-Plus-Spiel bei hat und so. Von daher wirst du dann ja auch direkt gemerkt haben, dass auf jeden Fall eine Menge Talent da ist. Gerade wenn du sagst, direkt so ein, ja, ich sag mal, 58er-Schnitt-Turnier oder so gespielt, das ist ja wirklich schon eine Top-Leistung. Gerade wenn du anfängst, ist es ja ganz, ganz selten, dass du schon so stabil dann spielst. Also ja, da hat sich ja dann direkt gezeigt, dass da eine gute Richtung möglich ist. Und vielleicht können wir an dem Punkt nochmal den Rückschluss ziehen auf Minigolf. Würdest du sagen, dass dir das in irgendeiner Form geholfen hat, direkt im Dart auch besser zu werden, dass du im Minigolf schon so gut warst?
Auf jeden Fall. Also für mich sind ja beide Sportarten auch Hand-Augen-Koordination geprägt. Und das habe ich halt über Jahre jetzt beim Minigolf trainiert und da war das dann einfach also natürlich für mich. Also auch der Wurfstil oder so, das hat sich so direkt also eingebrannt quasi. Und auch die, ja, die ganzen, wie sage ich, so Nervosität oder so über die Jahre beim Minigolf hat man so viele Sachen erlebt. Da hat man Endrunden bei deutschen Meisterschaften oder Champions League gespielt oder auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und hat die auch gewonnen. Deswegen, klar, beim Dart ist es noch ein bisschen spezifischer, weil das so nochmal ganz andere Sachen sind, die man da erlebt, weil man halt wirklich nur auf sich fokussiert ist und man selber das jetzt gewinnen muss und kein Team hinter sich hat, quasi die da noch mitspielen. Aber so im Groben und Ganzen hat mir Minigolf da schon sehr viel gegeben.
Es ist interessant, dass du die Hand-Auge-Koordination auch ansprichst. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, was ja auch noch relativ wenig, zumindest in Bezug auf Dart, irgendwie untersucht wurde oder wo es relativ wenig letztendlich Fakten durch irgendwelche Studien und so gibt. Würdest du sagen, dass man eventuell, wenn man jetzt zum Beispiel Dartspieler ist und noch eine zweite Sportart, die auch auf Hand-Auge-Koordination ausgelegt ist, anfängt zu trainieren, dass ein Lit eventuell auch im Dartsport dann besser machen kann, also wenn man diesen Aspekt Hand-Auge-Koordination nochmal auf eine andere Art und Weise trainiert?
Ich glaube schon, ja. Also ich sehe es ja bei mir selber. Ich spiele nebenbei noch hobbymäßig Basketball auch noch. Also ich das ist voller Sportalltag bei mir. Und da kann ich halt, also ich bin halt ganz gut da drin, dann 3-Punkte-Würfe zu werfen oder generell gut zu werfen. Und dadurch, dass ich das dann beim Basketball auch noch trainiere, hilft mir das jetzt auch noch beim Dart zum Beispiel. Oder das Dart hilft mir dann fürs Basketball. So. Also egal, was man macht, wie man diese Hand-Augen-Koordination trainiert, ich glaube, das kann einem beim Dart besser machen und das kann dann Dartspieler zum Beispiel bei anderen Sportarten auch noch besser machen.
Weil das ist eigentlich ein ganz, finde ich, auch cooler Gedanke. Ich hatte ja auch den Olli Kaiser hier schon, der mit Dartblock auch Darts-Trainer vollberuflich ist und da viele Sachen macht. Und der macht ja auch immer wieder viele Übungen zur Koordination und so, die nichts mit dem Pfeil zu tun haben. Und ich finde auch diesen Gedanken eigentlich ganz spannend, dass man sagen könnte, wenn du am Board vielleicht mal so eine Phase hast, wo es nicht so gut läuft oder so und du wirst nicht besser, du kriegst da nicht den nächsten Impuls hin, dass es vielleicht auch mal Sinn machen kann, die Pfeile mal 2 Wochen wegzupacken und dafür 3, 4 Mal Minigolf zum Beispiel spielen zu gehen oder so. Das hört sich ja erstmal extrem weit hergeholt an, wenn man jetzt das einfach so irgendwo lesen würde. Aber mit dem Hintergrund der Hand-Auge-Koordination und quasi einen neuen Impuls dahingehend zu setzen, wäre das eigentlich ein spannender Aspekt, den man ausprobieren könnte, ne?
Jeden Fall, ja. Also mittlerweile muss ich auch sagen, ich habe immer gedacht, wenn ich eine Woche oder so beim Minigolf bin, dann Deutsche Meisterschaft oder ähnliches, dass ich dann unfassbar viel beim Dart verloren habe, aber das ist gar nicht so. Also klar, so das Grundniveau sinkt dann vielleicht erstmal so um 5 Punkte oder so im Schnitt. Aber dadurch, dass man das ja trainiert, man kommt so schnell auch wieder in den Dartsport dann rein. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz cooler Ansatz auch, ja.
Du hast gerade Training kurz schon angesprochen. Wie sieht bei dir das Training aus? Hast du da irgendwelche bestimmten Methoden, die du nutzt?
Auf jeden Fall das Golia. Also, da muss ich mich ganz herzlich bei meiner Mutter bedanken, die mir das gesponsert hat. Das ist schon wirklich ein Game Changer. Man kann immer die ganze Zeit online spielen, Turniere oder auch gegen den Bot, der auf einen zugeschnitten ist oder besser ist als einer selbst. Einfach die Tatsache, dass die Punkte und die Pfeile halt gezählt werden von dem Gerät selber. Man muss das nicht einfach eingeben, erlaubt es einem, dass man in den ganz anderen Trainingsmodus kommt. Also man muss sich leider gar nicht drum kümmern. Klar gibt es mal so Fehlaufnahmen oder so, die muss man dann ausbessern, aber man kommt in einen ganz anderen Spielrhythmus rein, der auch näher an dem Turnier ist. Und deswegen würde ich sagen, das Golia ist wirklich gut und da spiele ich halt ganz unterschiedlich. Also mal Turniere, wenn ich sage, ich will wieder Wettkampforientierung machen oder ähnliches oder Best of 31 Legs gegen den Bot, der besser ist als ich, wo man dann konstant über längere Zeit spielen muss. Oder ganz klassisch dann 121 spiele ich häufig. Das sind so meine Methoden zum Training.
Ja, ist ein guter Aspekt, nochmal mit dem in den Fokus kommen durch Skuya oder andere Auto-Scoring-Systeme. Ich nutze es ja selber auch. Mittlerweile spiele ich mehr so Turniere, als dass ich selber tatsächlich jetzt so viel. Früher habe ich auch öfter mal 2 Stunden oder so an Skuya gespielt. Aber das ist ein guter Punkt, den du da sagst, dass man dadurch, dass man nicht immer eingeben muss oder so, auf der Handy-App oder wo auch immer, dass man dadurch mehr diesen Fokus halten kann an Bord. Habe ich so selber noch gar nicht betrachtet, aber jetzt, wo du so sagst, muss ich sagen, das stimmt auf jeden Fall. Man kommt besser in seinen eigenen Rhythmus, ne?
Definitiv, ja.
Dann lass uns mal auch in den mentalen Bereich reingehen. Beim Minigolf, so wie ich das einschätze, ist es ja mindestens mal genauso viel Druck vom mentalen Faktor her wie beim Dart. Gerade wenn du sagst, ihr wollt eigentlich immer mit einem Schlag fertig sein. Das heißt, ja, letztendlich, wenn du den ersten nicht machst, hast du schon große Probleme, wenn dir das mehr als ein, zwei Mal passiert. Das heißt, der Druck ist ja immens, wenn du da stehst. Und auch beim Minigolf sind das ja kleinste letztendlich Bewegungen, die eine völlig krasse Änderung am Endergebnis bewirken. Wie ist das so im Vergleich jetzt, wenn du Dart spielst und Minigolf? Wo würdest du sagen, hast du mehr Druck, den du spürst? Und ja, wie hilft dir das eine für das andere vielleicht?
Also ich bin ehrlich, so Druck beim Minigolf, klar ist der da, aber man hat jetzt so viel erlebt schon. Da muss ich sagen, beim Dart habe ich, also der Druck von mir persönlich, weil ich weiß, was ich halt zum Beispiel daheim spiele oder so, ist da für mich nochmal viel höher dann. Aber wie vorhin schon angesprochen, auch die Tatsache, dass man halt so viel erlebt hat beim Minigolf, hat mir dann fürs Dart auch extrem schon geholfen. Klar sind es da immer neue Situationen, also zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt auf mein Next-Gen-Wochenende da blick und da spiele ich dann auf einmal gegen einen Patrick Tringler oder so, das sind halt so Namen, die hast du aus dem Fernsehen oder aus Dart Connect gesehen und dann spielt man auf einmal gegen die, da macht man sich dann selber schon einiges mehr an Druck auf einmal. Aber ja, also ich glaube, so die Tatsache, dass ich beim Minigolf viel erlebt habe, hat mir dann fürs Dart schon sehr geholfen, aber da ich so neu beim Dart bin, würde ich sagen, der Druck ist da deutlich höher.
Ist es dann trotzdem noch so für dich, dass dich der eine Sport quasi ein bisschen regeneriert für den anderen? Also viele Dartspieler zum Beispiel, die Profis sind, spielen ja nebenher irgendwie Golf oder so und auch recht gut, aber halt nicht auf krasser Turnierebene oder so, sondern um damit den Kopf freizukriegen und nochmal einen anderen Sport zu haben, der quasi ja hobbymäßig bleibt. Bei dir ist es jetzt ja alles so, dass es relativ ja stark dann sich entwickelt, zumindest auch beim Dart. Ist es trotzdem so, dass du durch Dart dann auch den Kopf freikriegst für Minigolf? Oder ist es mittlerweile alles eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Stress trotzdem auf eine gewisse Art und Weise?
Nee, das hilft auf jeden Fall schon. Also dadurch sind ja ähnliche Sportarten, ist schon grundverschieden auch eigentlich auf die gewisse Weise. Deswegen kann ich schon sagen, ich freue mich immer mega aufs Dart und muss dann auch sagen, wenn ich vermisse dann häufig auch immer die Sachen, die ich dann nicht habe. Deswegen freue ich mich doch immer wieder zum Minigolf fahren zu können und das ist jetzt nicht so, dass ich da mich jetzt komplett komplett stresse oder auch kaputt bin. Klar ist alles, jeder Sport für sich anstrengend, aber wenn ich beim Dart bin, hilft mir das dann auch, mich wieder aufs Minigolf zu freuen, zum Beispiel. So, das hilft da schon.
Ich hatte ja schon öfter hier im Podcast mit Gästen so dieses Thema auch, wie groß sollte man träumen, beziehungsweise welche Rolle spielt es, dass man fähig ist, sich zum Beispiel vorzustellen, mal auf der großen Bühne zu stehen, mal ein Spiel zu gewinnen in der großen, vielleicht sogar mal davon zu träumen, wie werde ich, wenn ich Weltmeister werde, ja, um es mal jetzt ganz groß zu machen. Und welche Rolle das sozusagen spielt im Besserwerden, dass man diese Fähigkeit hat, von sich selbst ja so groß sich vorstellen zu können. Du bist ja nun schon Nummer 1 in einem Sport geworden, hast da ja fast alles abgeräumt, was geht. Wie würdest du sagen, hilft dir das beim Dart? Also ist das was, wo du dann beim Dart auch schnell anfängst zu träumen zum Beispiel oder also Visionen zu haben, zu sagen, Mensch, ich merke, ich kann das, ich kann richtig Großes erreichen?
Also auf jeden Fall hilft es. Also man weiß ja, dass man in einem Sport quasi der Beste der Welt sein kann. Deswegen Ich würde jetzt lügen, dass ich sage, ich will, also ich weiß, dass ich irgendwann der Weltranglisten erst beim Dart werde. Also das sage ich nicht. Also mit Freunden quatscht man dann schon so, wenn man also häufig so, keine Ahnung, was würde ich mir jetzt kaufen, wenn ich Weltmeister werde oder so ähnliche Sachen, halt eher so auf Spaß. Aber ja, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, wie ich mich entwickeln kann im Sport. Ich weiß, dass ich extrem ehrgeizig sein kann oder bin vor allem. Und ich weiß auch, dass ich großes Potenzial habe, auch im Dartsport. Und ich gehe auch zu jedem Turnier hin. Ich bin jetzt zu den Next-Gen-Wochen. Wir haben zwar vorher auch mit Max gesagt, ja, das ist jetzt eher mal so abzuchecken, wie es so ist, auch mit der blauen Wand und allem, dass man sich da in der nächsten Saison dann komplett frei da ausspielen kann. Aber ich bin jetzt da nicht hingefahren, habe gesagt, ja, die sollen mich abschlachten. Also ich habe schon mir dann Ziele gesetzt, dass ich immer aus der Gruppenphase rauskommen will oder auch möglichst weit kommen will. Also ich meine, Träumen ist immer gut. Man sollte die Ziele halt immer gut aufeinander aufbauen. Also man soll jetzt nicht sagen, ich werde jetzt Dartspieler und werde dann in 3 Jahren die Nummer 1 der Welt. Aber ich habe schon Ziele, dass ich irgendwann auch auf einer größeren Bühne mal spielen möchte. Ob sei das jetzt European Tour oder irgendwas anderes, der Eli Pelli oder so.
Wie lief dein Wochenende Next Gen, weil du gerade schon angesprochen hast?
Ich habe ja diesen Doppelblock in Sindelfingen gespielt, die beiden Wochenenden. Und da muss ich sagen, er lief viel besser als erwartet. Also ich glaube, ich habe an beiden Wochen in der Gruppenphase, glaube ich, ein Spiel habe ich verloren. Das habe ich so erstmal nicht kommen sehen, gebe ich zu. Und dann wurde es immer besser. Also am ersten Wochenende Double In war halt ganz neuer Modus. Das habe ich vorher noch nie gespielt. Und ich bin auch ehrlich, so die Doppel sind noch immer das größte Problem. Deswegen dachte ich, oh Gott, was passiert, wenn ich da überhaupt gar nicht reinkomme, zum Beispiel in Leck. Aber das war gut. Da habe ich auch die erste K.O.-Runde dann gewonnen. Bin dann ausgeschieden. Genau. Zweiten Tag bin ich dann, weil ich die Doppel nicht getroffen habe, im normalen Modus dann direkt in Top 128 ausgeschieden. Und das zweite Wochenende war dann, glaube ich, das Beste. Also da habe ich auch die erste K.O.-Runde gewonnen, bin dann ausgeschieden gegen Marcel Walden, genau. Und am Sonntag habe ich dann 2 K.O.-Spiele gewonnen und bin dann hat mich Jori Kofkens schlafen geschickt mit einem 89er Average. Da hatte ich da wirklich, habe ich da gar kein Land gesehen, aber ich glaube, ich habe jetzt in der Rangliste stand dann 140 Euro oder so. War völlig okay fürs erste Mal. Gute Average auch gespielt. Ich hatte eine Phase, da habe ich, glaube ich, am zweiten Wochenende, am Sonntag, habe ich 3 oder 4 Spiele in Folge über 80 gespielt. Deswegen kann ich sagen, das war mehr als erfolgreich, die Wochenenden.
Ja, definitiv. Alleine da so souverän bei den ersten Turnieren schon durchzukommen durch die Gruppe ist ja schon wirklich ein Top-Wert. Also da kannst du auf jeden Fall drauf aufbauen. Wir können ja da auch direkt mal reingehen in die Perspektive. Du hast schon gesagt, Ziele müssen gut geplant werden, beziehungsweise gut abgestimmt. Du wirst, denke ich, so schätze ich dich jedenfalls ein, auch schon einen Plan haben in etwa, wie nächstes Jahr beim Dart aussehen soll. Wirst du die Next Gen da spielen? Gibt es da schon Planungen auch bezüglich Q-School und Co.?
Also Q-School nächstes Jahr haben wir noch nicht drüber geredet. Das werden wir dann machen. Auch mit den Host Nation Qualifying etc., was da so ansteht. Die Next Gen werde ich komplett mitspielen. Also die Wochenenden haben ja einfach gezeigt, dass ich auch auf dem Niveau mithalten kann und da auch eventuell dann an der Top 20 auch schnuppern kann oder mich vielleicht reinspielen kann, wenn es richtig gut läuft. Deswegen, das ist mal so dieses Hauptziel, also die ganze Next Gen und zu gucken, was da geht. Das ist so der Plan und alles andere werden wir dann in den nächsten Wochen besprechen.
Gibt es eigentlich bei Minigolf, hatte ich mich im Vorfeld, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, gefragt, irgendwie in einem Land, wo Minigolf schon so richtig krass groß ist? Also, wo du jetzt als Weltranglistenerster quasi hinfährst und die Leute kommen und wollen Autogramme links und rechts, so nach dem Motto?
Also, ich habe schon Autogramme bei Minigolf gegeben, aber es war jetzt nicht so, sondern da, also das ist so ein richtig krasses Land gewesen. Ich würde sagen, also ja doch, die Deutschen, also in Deutschland ist der Minigolf richtig groß. Wir sind auch jetzt dadurch, dass wir Europameister und Weltmeister geworden sind in den letzten beiden Jahren, wahrscheinlich wieder das führende Land. Also Schweden ist noch relativ groß auch. Da spielt man auch immer ganz gerne und da ist Also ist man auch bekannter, sage ich mal. Aber also ich bin jetzt nicht an den Flughafen gekommen und konnte mich da nicht wehren, dass die Leute Fotos und Autogramme von mir wollten.
Aber ist es außerhalb von Europa gar nicht so groß?
Also so dieser Minigolfsport, wie wir in Europa betreiben, gibt es nicht eigentlich. Es gibt ja noch die andere Variante, quasi Adventure Golf. Das sieht man ja auch häufig, das ist dann quasi Golf in klein mit so Bunkern und Ähnlichem noch. Das wird dann häufig in den USA gespielt, quasi. Das kommt jetzt bei uns in Europa auch immer mehr. Aber so Minigolf, wie wir es halt spielen, das gibt es dort drüben selten bis gar nicht, würde ich sagen.
Okay, spannend, weil für mich war es immer so, als wenn es so ein Bestandteil wäre überall, aber für mich war es ja auch, ich komme aus Deutschland und war im Urlaub zu 70% immer in Schweden. Dementsprechend habe ich dann auch genau die beiden Länder natürlich immer vor Augen gehabt, weil in Schweden haben wir auch echt viel immer im Urlaub gespielt, weil da gab es gefühlt bei jedem Campingplatz so eine Anlage mit dran.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber bei mir hat es dann auch im Urlaub wieder aufgehört. Ich glaube, so, ja, so krass. Ich habe auch bei euch reingeguckt. Das ist ja auch wirklich, wenn man reinschaut, wie ihr die Bahnen, ihr kennt die ja natürlich dann, aber wie die Schläge sind, die Einer sozusagen, über wie viel Banden die teilweise laufen und in welchem Winkel die eingeschnitten werden und so, das ist schon krass zu sehen, was man überhaupt alles machen kann mit dem kleinen Schläger und Ball.
Ja, also bei uns ist ja auch also häufig so eine Materialschlacht. Also häufig entscheidet auch der bessere Ball vielleicht über das Ergebnis, wie man die Bahn spielt. Oder deswegen schauen wir immer, es gibt Varianten an Bahnen, die haben einfach mehr Toleranz. Da kann man höheres Tempo und weniger Tempo spielen, geht trotzdem rein. Deswegen, das ist so eigentlich das Wichtige beim Minigolf. Und deswegen sieht es manchmal auch so komisch aus, wie wir das spielen. Also so über so viele Banden und so.
Gibt es eigentlich irgendwas, was du jetzt im Minigolfsport erlebst oder was da sozusagen Bestandteil ist, was du, was aus deiner Sicht übernommen werden sollte, auch im Dartsport? Also irgendwelche Facetten, wo du sagst, es würde den Dartsport auch noch besser machen oder dem gut tun?
Das ist eine gute Frage. Weil also so, ich bin ja so ein großer Teamsportverfechter. Ich weiß, Dart wird bei vielen Leuten auch, also vor allem als Einzelsport gesehen. Ich muss auch sagen, also diese Einzelturniere, so Next Gen oder ähnliches, was ich gespielt habe, das macht doch immer unfassbar Spaß. Aber, und das gibt es ja auch schon, also bei der WDF oder so, diese Teamturniere, jetzt dem World Cup zum Beispiel, glaube ich will mich da jetzt nicht vertun. Ich glaube, das noch mal größer, vielleicht auch bei der PDC oder so, so ein Vierer-Team-Wettbewerb mit unterschiedlichen Varianten des Dartsports oder so. Wenn es das gibt, glaube ich, das wäre auch noch mal ganz cool, aber muss mal schauen, wie sich das durchsetzt. Aber das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde.
Das wäre auf jeden Fall spannend. Ja, ich finde auch, diese Teamkomponente hat bei der PDC theoretisch noch Raum, um da was irgendwie eh ein großes neues Major oder so mal noch einzuführen. Also ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Gibt es eigentlich beim Minigolf jetzt ähnlich wie beim Dart auch so offene Turniere oder so? Weil so bin ich ja selber zum Beispiel zum Dart dann gekommen, dass ich irgendwann nur gesagt habe, ich möchte einen Verein mit aufbauen und so weiter. Also raus aus dem Kinderzimmer letztendlich war, weil es gab halt in Berlin damals. Auch im Dartpalast, das ist ja eine kultige Stätte da, halt so offene Turniere zwei, dreimal im Monat, wo du einfach hinfahren konntest. Jetzt gibst du der mittlerweile an fast jeder Ecke zum Glück, das ist ja das Schöne. Aber gibt es sowas auch im Minigolf, dass irgendwo einfach was ist, wo du dich einzeln anmelden kannst und da mitspielen?
Ja, also ich kann jetzt von Bamberg sagen oder auch so bin ich dann quasi auch häufig noch tiefer im Minigolfsport reingekommen. Die nennen wir Pokalturniere, heißt es quasi. Das richtet dann ein Verein aus an einem Wochenende zum Beispiel, dass man Samstag trainieren kann und Sonntag dann das Turnier spielt. Da kann sich Gott und die Welt anmelden. Also kann man als Hobbyspieler teilnehmen. Es gibt so eine Minigolfkarte, wenn man die hat, kann man da teilnehmen. Also es gibt genug Wege, wo man sagen kann, da kann man sich dann als Amateur-Minigolfer oder einer, der nichts mit dem Sport zu tun hat, dann da anmelden. Ich glaube, da hätten die Vereine auch nichts dagegen, wenn man dann da einfach so mal hinguckt und sich das anschauen möchte. Ja, also die Möglichkeit gibt es auch beim Minigolf.
Ja, cool. Das ist nämlich was, wo ich gerade so überlegt habe, wenn jetzt hier irgendwo an der Ostsee oder so bei mir in der Gegend so einfach mal so ein offenes Turnier wäre mit 40 Mann oder so, würde ich da vielleicht sogar auch mal mitspielen, einfach aus so Spaß an der Freude. Aber ja, hatte ich bisher noch nicht mitbekommen, aber es ist auf jeden Fall cool, wenn es so was gibt. Wir haben ja gerade über Dart, Planung nächstes Jahr und so gesprochen. Wie ist bei Minigolf jetzt der weitere Bestand, also kommen da jetzt irgendwelche großen Turniere noch oder sind die erst wieder im Sommer nächstes Jahr?
Es geht erst wieder im April los quasi. Genau, da fängt es dann mit der Bundesliga an. Das sind 3 Spieltage und dann noch 3 Entscheidungsspieltage quasi an der Deutschen Meisterschaft. Und wir schauen natürlich wieder, dass wir Deutsche Meister werden können. Und ja, dann international ist erstmal bei mir Pause, weil ich eben auch mich vermehrt auch auf den Dartsport fokussieren möchte. Genau, deswegen ist so die deutsche Meisterschaft, vielleicht noch die Champions League dann im September, müsste die sein, oder Oktober, wäre dann so mein letztes Turnier.
Dann drücke ich auf jeden Fall auch da wieder die Daumen. Ich werde es jetzt ja auf jeden Fall mitverfolgen, immer was du da so treibst. Das ist ja auch krass, muss man sagen, vom Preisgeld dann, weil du sagst, auch auf den Dartsport konzentrieren. Ist ja ein Stück weit echt dann traurig, dass du quasi beim Dart irgendwo hingehst und deinen 80er-Schnitt dann mal immer durchspielst und dann da wahrscheinlich, keine Ahnung, 300 € Tagessieg mitnehmen kannst. Und beim Minigolf dann vergleichbar Europameister wirst und da weniger bei rumkommt. Das ist ja echt schade eigentlich, ne?
Ja, also ich habe ganz häufig gesagt, jetzt bin ich schon mal so richtig gut in der Sportart und dann kriege ich nichts dafür. Aber wir machen es auch eigentlich viel mehr, weil wir, also weil wir Bock haben, Minigolf zu spielen. So, bei uns ist die Motivation gar nicht dieses Geld, was man verdienen könnte oder so will, sondern einfach, weil man Bock auf diesen Sport hat und Bock hat, Minigolf zu spielen. Das ist so bei uns eigentlich viel mehr so dieser Hintergrund. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es wäre, wenn wir jetzt Millionen verdienen würden oder Hunderttausende von Euro beim Minigolf, wie sich das dann ändern würde. Also ich bin ganz froh, dass es eigentlich so ist. Erstmal noch. Also klar wird man sich freuen, wenn man noch mehr Entschädigung dafür bekommt, was man an Zeit aufwendet. Aber die Tatsache, dass wir es vor allem, weil wir den Sport lieben, machen, ist, glaube ich, auch schon mal eine ganz coole Sache.
Auf jeden Fall. Wäre halt wahrscheinlich ähnlich wie beim Dart dann, wenn das irgendwann sozusagen sich kommerzialisieren würde, ein Stück weit, dass einfach mehr Leute aufmerksam werden darauf und da noch Preisgelder gibt und so, hättest du wahrscheinlich den ähnlichen Effekt, dass einerseits erstmal ein Boom geben würde von neuen Spielern, die dann auch ausprobieren und machen und tun. Und ja, mal gucken, wie deine Karriere da noch weiter verläuft. Vielleicht wirst du dann irgendwann der Phil Taylor quasi des Minigolf.
Vielleicht, mal schauen.
Irgendeiner muss immer der Erste sein, der Millionär wird mit der Sportart.
Das stimmt.
Alles klar, ich drücke auf jeden Fall weiterhin die Daumen, Yannick. Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende. Ich mache es ja immer gern so, dass ich als letzte Frage nochmal stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest, zu dem Zeitpunkt, als du gerade angefangen hast mit Dart vor ein paar Jahren, aus deiner heutigen Erfahrung mit dem ja, ganzen Training und auch den Turnieren und Co., welchen Tipp würdest du dir selber mit auf den Weg geben?
Hab keine Angst vor neuen Sachen und schau, dass du deinen Weg schneller gehst. Das wäre so mein Tipp, glaube ich, an mich selber.
Weg schneller gehst, meinst du quasi hinsichtlich keine Angst haben, neue Dinge zu testen dann
Ja,
direkt,
genau.
oder?
Also für mich war es ja so, dass ich hatte übelst Schiss vor, also zu Turnieren zu fahren oder mich auch im Verein anzumelden und so, was man eigentlich gar nicht haben braucht. Also an alle Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören und sich denken, vielleicht will ich auch mit dem Dartsport anfangen, geht einfach zu eurem lokalen Verein. Da gibt es ganz selten Leute. Also ich habe so selten Leute erlebt, die einen gar nicht da haben wollen. Die Leute sind so offen in den Vereinen. Geht da einfach hin, spielt mit, und wenn ihr merkt, das ist was für euch, dann meldet euch an im Verein und fahrt auch zu Turnieren. Die Leute denken immer nur, weil sie jetzt vielleicht nur einen 40er-Schnitt oder so spielen wollen, dann wollen die Leute, die bei den Turnieren nicht haben. Das ist ganz anders. Also die Leute freuen sich, je mehr Leute da bei den Turnieren mitmachen. Und auch wenn ihr Angst vorm Schreiben habt oder so, die sind da so offen und helfen euch. Deswegen ist das quasi mein Tipp an mich und auch an die Leute, die jetzt vielleicht mit Dart anfangen wollen. Geht einfach hin und fangt an mit dem Sport.
Dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen und das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, Yannick, und euch allen für Zuhören natürlich wieder. Wir hören uns nächste Woche und das Schlusswort übergebe ich nochmal an dich, Yannick.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Und herzlichen Dank an Max und auch an Mo von 95 Darts für die Unterstützung. Das will ich jetzt mal hier loswerden. Das ist schon cool, was ihr für mich macht. Und ja, ansonsten schönen Abend noch oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das anhört. Und danke.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.